zerklärt.
Man kann wohl sagen, er ist einer der faszinierendsten Außenseiter der Musikgeschichte. Magierst Petrovich Mussorgsky. Trotzdem fand er dauerhaft einen festen Platz in den Konzertsälen und Opernhäusern der Welt. Seine Bilder einer Ausstellung sind einer der bekanntesten Zyklen der gesamten Klavier- und Konzertliteratur. Er war vielleicht der prominenteste Trinker unter den namhaften Komponisten und ist deswegen mit nur 42 Jahren gestorben. Und er hat der Musikwelt die erste russische Nationaloper geschenkt. Boris Godunov. Mussorgsky wird im März 1839 in der Nähe von Pskow im russischen Nordwesten als jüngster Sohn in eine traditionsreiche kleinadlige Familie hineingeboren, die ihre Einkünfte durch die Erträge ihrer Landgüter bestreitet. Seine Ahnen lassen sich bis zu den Rurikiden, den ersten Herrschern Russlands, zurückverfolgen. Durch seine Mutter und eine deutsche Erzieherin lernt er Klavierspielen. Im Alter von 7 Jahren beherrscht er bereits Stücke von Liszt und mit 9 Jahren spielt er in seinem Elternhaus vor großem Publikum ein Konzert von John Field. Mit 10 bekommt er dann den ersten professionellen Klavierunterricht. Zu komponieren beginnt Mussorgsky dann als Jugendlicher während seiner Zeit auf der Kadettenschule in St. Petersburg, wo er sich neben dem militärischen Drill und den schulischen Verpflichtungen auch intensiv mit russischer Kirchenmusik auseinandersetzt. 1856, mit 17 Jahren, tritt er dann ins russische Militär ein und lernt über Umwege Mili Balakirev kennen, der ihm Unterricht in Musiklehre gibt und sich zu einem lebenslangen Freund Mussorgskys entwickeln wird. 1858 verlässt er das Militär und intensiviert seine Arbeit mit Balakirev. Einen gewaltigen Einschnitt erfährt sein Leben dann 1861. Damals wird in Russland nämlich die Leibeigenschaft abgeschafft, was Mussorgsky und seine Familie in große finanzielle Schwierigkeiten bringt und ihn zur Heimkehr zum elterlichen Gut zwingt, um seinen Brüdern dort bei der Verwaltung zu helfen. Angetrieben von seiner finanziellen Notlage entschließt er sich 1863 in den Verwaltungsdienst des Zaren einzutreten und schreibt in der Folge Akten. 1867 wird er bereits wieder entlassen. Aber schon 1862 schließt sich Mussorgsky einem Bund von 4 weiteren Männern an, nämlich Cäsar Kui, Alexander Borodin, Nikolai Rimski-Korsakow und eben Mili Balakirev, die alle wie er komponieren. Sie werden ironisch das mächtige Häuflein genannt, weil sie vehement für neue Formen von Kunst, Philosophie und Politik eintreten und eigentlich alle Außenseiter sind. Auch alternative Lebensformen werden da ausprobiert. So wohnen die Mitglieder des Zirkels auch immer wieder in WGs miteinander. Ihr glühender Idealismus wird von einigen Zeitgenossen allerdings auch klein geredet. Das mächtige Häuflein ist zu einer Schar hirnloser Verwirrter entartet. Sie haben nicht Teil am Kern des Lebens. Sie sind ohne Belang für das heutige kulturelle Schaffen.
Thank you.
Nur einer von den fünf ist Berufsmusiker, nämlich Balakirev. Auch Mussorgski ist es nicht. Er bringt sich fast alles selbst bei und gilt zu Recht als einer der größten Autodidakten der Musikgeschichte. Und wird die Musik seines Landes umkrempeln wie kaum ein anderer vor ihm. Viele seiner Werke hat Mussorgski halbfertig hinterlassen. Fragmente, wie sein eigenes Leben, das er nach den Erfahrungen mit Boris Godunow in Alkoholsucht und Bettelarm beendete. Auch sein Boris Godunow ist eine Art Fragment, das er, und nicht nur er, immer wieder bearbeitet und ergänzt, Dinge neu hinzunimmt und wieder weglässt. Den eigentlichen Ruhm seiner Oper hat er ohnehin nicht mehr erlebt. Zum einen, weil er einfach zu früh gestorben ist, zum anderen, weil die erste Inszenierung 1874 nach wenigen Aufführungen wieder vom Spielplan genommen wurde. Angeblich aus politischen Gründen. Die Absetzung kam nicht von ungefähr, denn schließlich geht es in Boris Godunow um Politik, um Historie, Macht und um Russland. Als Mussorgski mit 20 Jahren erstmals nach Moskau reist, macht er dort Erfahrungen, die sein Leben und auch seine Werke prägen sollten. Er schreibt: Moskau hat mich in eine andere Welt versetzt, in die Welt der Vergangenheit. Eine zwar schmutzige und grausame, aber mich dennoch, ich weiß nicht weshalb, angenehm berührenden Welt. Jetzt erlebe ich so etwas wie eine neue Geburt. Alles Russische wird mir vertraut. Ich fange geradezu an, es zu lieben. Zunächst entwirft Mussorgski noch zwei andere Opern, doch die bleiben, wie so vieles, unvollendet. In den frühen Herbstmonaten 1868 stürzt er sich, durch Anregung eines Freundes, auf ein Theaterstück von Alexander Puschkin, Boris Godunow. Das 1831 entstandene Stück war damals, nach über 35 Jahren, gerade von der Zensur freigegeben worden. Aber als Opernstoff taugt es nach allgemeiner Vorstellung jedoch nicht. In Russland ist es nämlich grundsätzlich verboten, einen Zaren auf die Opernbühne zu bringen. Macht nichts, denkt sich Mussorgski und schreibt erstmal sein eigenes Textbuch. Im Grunde verfolgt er damit eine zutiefst westeuropäische Idee, wie auch schon Puschkin, der sein Stück wie ein shakespearsches Chronicle Play angelegt hatte. Mussorgski macht eine historische Figur zum Thema einer Oper, so wie in Anna Bolena bei Donizetti oder später Don Carlos bei Giuseppe Verdi. Jetzt widmet sich eben auch Mussorgski einem historischen Stoff, genauer dem Zaren Boris, der sich im Jahr 1598 feierlich krönen lässt. Davor wird in einer großen Chorszene gezeigt, wie das Volk dazu gezwungen wird, Boris dazu überzeugen, die Krone anzunehmen. Aber dann begrüßt das russische Volk ungezwungen und ausgelassen seinen neuen Herrscher mit einer Hymne und die Glocken läuten. Aber Boris ist alles andere als glücklich. Seine ersten Worte sind: Wie bang ist mir, wie seltsam Angst beklommen. Dann verspricht er, ein gerechter Herrscher zu sein, und lädt das Volk zu einem rauschenden Fest. Schon zu dieser Zeit werden allerdings Gerüchte laut, dass Boris angeblich seinen Mitbewerber um den Zarenthron, den Zarewitsch Dimitri, als Kind hat hinterrücks umbringen lassen. In einer sehr intimen Szene berichtet der Mönch Pimen seinem Schüler Grigori davon. Als Boris, der aufgrund der politischen Verwerfungen und Hungersnöte während seiner ersten Regierungsjahre unter enormem Druck steht und jedem misstraut, schließlich die Nachricht erhält, dass ein junger Mann in Polen aufgetaucht sei und behaupte, der vermeintlich getötete Thronfolger zu sein, verfällt Boris, von Zweifeln gepeinigt, in eine Art Wahnsinn und erleidet eine Panikattacke. Er will sich Bußkleider anziehen und ruft schnell noch seinen Sohn Fjodor zum neuen Zaren aus. Dann stirbt Boris an der eigenen Gewissensqual. Meine handelnden Personen sollen auf der Bühne so sprechen, wie lebendige Menschen eben reden. Das heißt, die Musik soll die künstlerische Nachbildung der menschlichen Rede in allen ihren feinsten Biegungen sein. Mussorgski wird mit dieser Idee recht behalten. Die enge Verbindung zwischen Melodie, Sprechrhythmus und Musik bildet die Grundlage, auf der Boris Godunow letztendlich zur Oper von Weltrang wird. Und noch etwas kommt hinzu. In der Urfassung seines Boris hat sich Mussorgski zunächst ganz auf den psychologischen Verfall seines Titelhelden konzentriert. In einer zweiten Fassung, der sogenannten Originalfassung, weitet Mussorgski diesen Gedanken zum Volksdrama aus. Das Rumoren im russischen Volk und die Einsamkeit des Herrschers im Kreml. Irgendwie scheint sich die Geschichte hin und wieder zu wiederholen, wie auch schon Hegel und Marx richtig feststellten. Dem russischen Volk kommt also in Boris Godunow die eigentliche Hauptrolle zu. Der Kunstkritiker Wladimir Stasow, ein Zeitgenosse Mussorgski, schreibt: Überall bei Mussorgski spielt das russische Volk und das Dorf die Hauptrolle. Aus seinen Figuren strahlt jene Aufrichtigkeit, jene Wahrheit und jene Unmittelbarkeit, die man nicht aus Büchern kannte. Mussorgski geht mit dieser Form von Volksnähe unbeirrt seinen Weg. Auch lässt er sich von seinen Akademikerkollegen nicht beeinflussen, ebenso wenig wie von westlichen Komponisten. Wer nun behauptet, Mussorgski sei nur ein Autodidakt, liegt falsch. Er schreibt unbeirrt in seiner eigenen, unverwechselbaren Tonsprache. Die ist oft auch düster. Aber er ist damit in der Lage, etwas unerhört Neues zu schaffen. Etwas Bedeutendes, das für die Musikgeschichte einen Meilenstein darstellt. Von Orchester- und Sängerensemble wird bei ihm höchste Konzentration verlangt. Das ist keine Musik, die man mal eben nebenbei hören kann oder die für das Wunschkonzert geeignet ist. Kann es auch nicht sein. Bei einem Stück, in dem sich jemand zuerst die Macht erschleicht und am Ende dann im Wahnsinn stirbt. Es ist ein bisschen schwierig, bei den verschiedenen Fassungen der Oper den Überblick zu behalten. Zu Mussorgskis Lebzeiten wird nur die zweite Version, die Originalfassung, in St. Petersburg uraufgeführt. Die Reaktionen darauf sind widersprüchlich. Die junge Generation jubelt und feiert ihn begeistert. Es schien sie überhaupt nicht zu stören, dass sich die Rezensenten in ihren Verrissen der Oper gegenseitig zu übertrumpfen versuchten. Der eine rügt Mussorgskis fehlenden musikalischen Sachverstand, der andere den fehlenden Geschmack, der dritte die Missachtung von Traditionen. Später hat Nikolai Rimski-Korsakow, Mussorgskis Freund aus dem Kreis des mächtigen Häufleins, versucht, der Oper neuen Schwung zu verleihen und die Partitur bearbeitet. Heute ist diese Version sehr umstritten. Auch Dmitri Schostakowitsch hat versucht, die unvollendeten Passagen zu komplettieren und handwerkliche Fehler zu glätten. Doch zur Popularität des Werkes hat etwas ganz anderes entscheidend beigetragen. 1928 singt der legendäre Bassist Fjodor Schaljapin die Rolle des Boris in der Royal Opera in London. Dieser Auftritt wird für die Schallplatte mitgeschnitten. Ein Meilenstein bis heute. In seiner Autobiografie schreibt der Sänger: Mussorgski als Komponist sieht und hört alle Gerüche eines Gartens oder einer Schenke und erzählt so eindrucksvoll und überzeugend davon, dass auch das Publikum schließlich die Gerüche hört und nachempfindet. Das ist Realismus der besonderen Art. Zu Lebzeiten ist Modest Mussorgski oft geschmäht worden. Doch hat er unverdrossen an seinen Idealen festgehalten. Und das zeigt sich auch in seiner Prophezeiung. Wenn ich einmal tot bin, werdet ihr voll Stolz an meinen Namen denken. Am Ende seines Lebens, verarmt und weitestgehend vergessen, gilt Mussorgski heute als einer der Gründerväter der russischen Musik. Kein Werk zeigt das so eindringlich wie seine Oper von Boris Godunow. Der Regisseur Frank Castorf begibt sich an der Hamburgischen Staatsoper mit dem Komponisten hinein in eine Reise in die Geschichte Russlands. Und dabei kommen auch die Figuren aus der jüngeren Vergangenheit immer wieder auf die Bühne. Als Anleihen einer Historie, die sich immer wieder aus den gleichen Grundzutaten zusammensetzt, samplet er sich einen gewaltigen musikalischen Bilderbogen, der durch das eindrucksvolle Bühnenbild des serbischen Bühnenbildners Alexander Denic immer mehr Fahrt aufnimmt und das Publikum ebenso erschüttern kann wie die Volksmassen auf der Bühne.
Erklärt.